Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Servus. Ja, Lars Sebastian, ich bin extrem empört, entrüstet. Ich habe das Gefühl, die Bundesregierung nimmt unseren Podcast ins Visier. Erhöhung der Tabaksteuer, Erhöhung der Alkoholsteuer, Kryptosteuer offenbar geplant. Ja, also ich glaube, die wollen uns richtig terrorisieren. Ne? Also Psychoterror ist das.
Ist das
Aber
so
ihr seht noch einigermaßen
Eindruck?
Gelassen aus.
Ich bin gelassen. Ich wollte nur fragen, ist das so dein Eindruck, den du so bekommst aus deinen Telegram-Gruppen oder ist es dein persönlicher?
Nee, das ist mein persönlicher, okay. Den ich auch mit meinen 10.000 Telegram-Nutzern geteilt habe. Und die sehen das
die
ähnlich wie ich
das.
In meiner Verschwörungsgruppe da. Ja, ja. Genau, Lars, für dich Tabaksteuer, das ist doch ist ein Skandal, oder?
Hallo?
Nein?
Hallo? Das hat mit mir überhaupt gar nichts mehr zu tun. Kein Vapen mehr, kein Rauchen mehr, nicht mehr das Zeug, was man sich unter die Lippe steckt. Wie heißt es nochmal? Snooze bei uns im Norden und insbesondere in Skandinavien ja auch sehr. Nichts mehr von all dem tangiert mich. Eigentlich müsste ich mir Gedanken machen, dass ich auf nichts Steuern zahle, was so richtig Spaß macht. Nicht mal Alkohol. Aber das jetzt stürzt mich das irgendwie ein bisschen in eine Sinnkrise. Aber wie dem auch sei, schön, dass du gleich mit Politik beginnst, da geht der Puls hoch. Sauber.
Ja, genau. Ich wollte dich auch am frühen Morgen hier, wollte ich dich mal richtig in Fahrt bringen sofort. Aber mit der Kryptosteuer jetzt mal ein bisschen Ernsthaftigkeit. Ist das etwas, was euch tatsächlich umtreibt, beschäftigt? Ich schätze mal, dass ihr ähnlich wie ich nicht so sehr angetan davon seid, von den Plänen der Regierung, um Haushaltslöcher zu stopfen. Krypto?
Also darf ich nochmal einmal einhaken? Ich finde das bei diesen, wenn dann im Genussmittelbereich, ich finde, verstehe es bei, ich glaube, in Australien bist du bei $30. Ich sage nur, wenn du sagst, wo überall nicht erhöht werden soll, das ist ja etwas noch, was man beeinflussen kann. Bei Krypto sehe ich es vielleicht ein bisschen anders, aber ansonsten Zucker und so weiter, ich kann das schon nachvollziehen, weil die direkten Belastungen fürs Gesundheitssystem sind 1:1 da. Das ist ja ganz schlimm gegenüber anderen. Ich weiß schon, mach das gern. Ich sehe schon an Sebastians Kopfnicken. Ja, ja. Ist natürlich auch geiler, sich immer mit der pöbelnden Masse zu vereinen. Mach das gerne. Aber ich sage, wenn du am Ende des Tages ein bisschen, wenn du sagst, wir brauchen mehr Geld in der Staatskasse, klar, dann gibt es immer noch die in ihren Gruppen sagen, Steuern sind Raub und wenn sie es richtig verwenden würden, würden ich auch mehr Steuern zahlen. Ach komm, geht zum Heulen irgendwo bei eurer Gruppe. Ihr trefft euch wahrscheinlich bei der Tanke im Ort. Macht das gerne, aber das ist super. Für mich billiger Schlag.
Sehr schön. An der Tanke das mit Teufel, Erichsen sagt, Erichsen zur Kryptosteuer heult leiser.
Nix Krypto. Ich rede von Zucker, ich rede von Alkohol. Zucker
ja, genau, das sind Abgaben.
Aber sind wir mal ehrlich. Also ich habe gar nichts gegen eine Zuckersteuer und ich bin da im Geiste voll bei dir, Lars. Aber dann sag doch einfach, wir brauchen mehr Kohle und sag nicht eine Zuckersteuer, die dann Abgabe heißt und wir tun es für die Jugendlichen. Also verarsch doch nicht noch mehr die Leute in dieser angespannten Zeit. Und vor allem, wenn du mal guckst, diese Zuckersteuer, ich bin ja gerade bei meinen Eltern auf dem Dorf, da lese ich immer hier die Augsburger Allgemeine und da stand drin, es sind ein paar 100 Millionen. Und was geben wir mehr aus? Über 100 Milliarden. Also das trägt mich auf, nicht die Zuckersteuer an sich.
Kriegst du den vollen Punkt stattgegeben. Einfach mal ein bisschen die Eier in der Hose haben, um zu sagen, oder auch einfach den Mut haben. Ja, ist ja egal, ob das von einer Dame oder von einem Herrn verkündet wird. Da gebe ich dir 100%ig recht. Dieses Rumgeeier, wir tun das für euch. Ist natürlich ekelhaft.
Ja, okay, wow. Ja, ich wollte eigentlich nur einen kleinen Scherz machen, aber ich habe mir richtig Kunde reingebracht.
Voll aus dem Ruder gelaufen.
Wow, hätte ich nicht gedacht. Aber wir gehen jetzt rüber zu den Themen und fahren dann auch wieder fort mit unserem normalen Programm. Und ich glaube, wir haben wirklich formidable Themen wieder mitgebracht. Wir sprechen über OpenAI mit der Frage versehen, ist das Ende der KI-Rallye? Wir haben Gold mit dabei, mit der Frage, sind das jetzt Kaufkurse? Dann gab es wichtige Entwicklungen rund um die OPEC in dieser Woche und wir fragen uns, kommt jetzt der Ölcrash? Rüstungsaktien haben wir mit dabei, mit der Frage by the dip. Dann werden wir nochmal so ein bisschen einen kleinen Überblick geben über die Berichtssaison, unsere High, vielleicht auch Lowlights hier bekannt geben. Eine Hörerfrage von Julius hat uns erreicht. Ist Nintendo jetzt ein Kauf? Werden wir später beantworten. Und Sebastian hat einen ETF ausgegraben, den die großen Hedgefonds ja offenbar lieben. Warum? Das wird er uns nachher erklären. Hörerfragen www.buy-the-dip.de. Dort bekommt ihr alle Infos zu unserer App. Mehr als 48.000 Menschen sind da bereits drin und wir liefern da jeden Tag taufrisch Nachrichten hinein mit Interpretationen und Einordnungen. Also wenn sich irgendwas Wichtiges bewegt an den Märkten, dann sind wir dort sofort zur Stelle und ihr habt uns dann mit der App in der Hosentasche. So, wer möchte beginnen mit OpenAI? Wer hat die Frage eigentlich mitgebracht? Warst du das, Sebastian?
Ich würde fast sagen, es war so eine Art Teamleistung in der Telco. Ich kann gerne eröffnen, denn wir haben ja eine Woche hinter uns. Ich gebe vielleicht mal einen Zeitstempel dazu, weil wir haben ja morgen am Freitag einen Feiertag. Wir haben eine vorgezogene Aufgabe. Aufgabe sei schon Aufnahme. Es ist jetzt Donnerstag, kurz nach 10 Uhr Vormittag. Und wir hatten ja diese Woche nicht nur Zahlen von den großen Tech-Firmen, sondern auch OpenAI-Gerüchte. Und das Wall Street Journal, ich sage mal in Klammern, das ich sonst sehr schätze, hat einen Artikel gebracht. Und in diesem Artikel stand, dass OpenAI wohl interne Ziele verfehlt hätte. Also man hat sich als internes Ziel gesetzt, dass man bis Ende des letzten Jahres 1 Milliarde Nutzer auf den Plattformen haben möchte. Das wurde verfehlt, aber keiner weiß, wie viel. Können ja auch 990 Millionen Nutzer gewesen sein. Also man weiß es nicht. Das finde ich jetzt fürs Wall Street Journal schon ein bisschen so gossipartig. Und das Zweite war, dass man auch interne Umsatzziele wohl verfehlt hat. Aber da wissen wir gar nicht, wie hoch die waren und auf welchem Level. Und dann kam noch Sarah Friar, also die CFO von OpenAI, rein und hat ein bisschen so Gedanken geäußert, ob OpenAI die ganzen Verpflichtungen, die man eingegangen ist. Wir hatten früher schon mal drüber gesprochen. Sam Altman hat ja viele Pakete gepackt und Geschenke gemacht und gesagt, wir werden hier was leasen und da was leasen und insgesamt summiert sich das auf 1,5 Billionen Dollar über mehrere Jahre, ob man das dann so bezahlen kann. Und das war halt dann der Grund, dass man gesagt hat, okay, wenn es bei OpenAI vielleicht nicht ganz so rund läuft, wie läuft es dann denn bei den anderen? Und das hat man dann genommen als eine Art Korrekturbewegung im KI-Sektor. Das ist so der Aufhänger. Kommt daraus oder können wir daraus jetzt ableiten, es läuft schlechter? Oder ist es einfach nur so ein Tagesevent gewesen? Bevor ich was sage, ich gebe mal an euch ab.
Lars, übernimmst du?
Um es kurz zu machen, Sebastian hat schon angesprochen, wir wissen nicht, wie groß das Ausmaß der Verfehlung sein wird. Und wir haben ja, das könnte man genau dem gegenüberstellen, Anthropic hat gerade letzte Nacht, glaube ich, gesagt, sie machen Raisen, also sammeln frisches Kapital ein. Ich glaube, auf Basis 900 Milliarden Market Cap. Das ist eine Vervielfachung gegenüber der letzten Bewertung von Anthropic. Das hatte man nun vorher schon geahnt. Aber das ist eigentlich schon fast die Antwort. Also wenn das eine ist ein bisschen mehr B2B, Anthropic. Das andere ist ein bisschen mehr B2C. Es scheint schwer zu sein, mit KI-Modellen Geld zu verdienen. Also mit Werbung in dem Bereich. Das haben wir auch schon so gemutmaßt. Das ist so, wie als hätte man früher gesagt, man versucht mit dem Internet Geld zu verdienen. Also am Ende braucht es natürlich einen klaren Use Case. Und wir haben mittlerweile ja auch heute Nacht noch ein paar Quartalszahlen bekommen. Da sprechen wir ja später vielleicht nochmal drüber. Und da sehen wir die Unternehmen, und die sitzen nun mal am nächsten dran, Unternehmen, die es nicht müssten. Es gibt Unternehmen, die müssen ihr eigenes Narrativ aufrechterhalten und können gar nicht anders als zu sagen, es wächst immer weiter. Aber diese Unternehmen müssten es nicht und sie investieren trotzdem. Und sie wissen, der Markt mag das in dieser Stimmung nicht so richtig, dass sie sagen, wir geben noch mehr Geld aus und sie machen es trotzdem. Wir haben Höchstpreise nach wie vor bei den Chips, bei den Speichern. All das spricht nicht dafür, dass wir hier einen Top erreicht haben. Aber ehrlicherweise, wenn du dir einige Aktien anschaust, die sind so schnell gestiegen, da nimmt der Markt das gerne und dankend auf, um zu sagen, jetzt können wir doch mal ausatmen und eine Korrektur sehen. Also das ist nicht der Moment, zumindest haben wir überhaupt keine fundamentalen Daten dafür, an denen dem diese KI-Rallye jetzt crasht.
Warum wird denn eigentlich alles so stark auf OpenAI zentriert? Also ich meine, ist das wirklich noch gerechtfertigt, dieser Nimbus? alles hat sich ja Ende 2022 an ChatGPT sozusagen entzündet und ChatGPT ist dann sozusagen auch das Synonym für KI und für das KI-Narrativ geworden. Aber mittlerweile haben wir ja gesehen, dass es halt auch zig andere gute Player dort gibt, die vielleicht ein bisschen kleiner sind, aber trotzdem fixieren sich alle so fixsternartig auf OpenAI. Ist das aus eurer Sicht tatsächlich gerechtfertigt?
Absolut nicht. Also ich halte das sogar total irrational, weil OpenAI ist ein privat geführtes Unternehmen. Das heißt, die haben viel weniger Offenlegungspflichten oder Transparenzpflichten. Und jetzt wird herumgestochert vom Wall Street Journal und anderen, dass man sagt, die haben Ziele verfehlt, aber wir wissen das ja gar nicht. Die haben ja gar keine klare Kommunikation wie ein börsennotiertes Unternehmen, wo ich jetzt sage, okay, Jensen Huang hat eine Guidance, so und so viel wird verkauft, daran können wir ihn messen. Also das ist eher in meinen Augen ein vorgeschobener Grund, um auch mal irgendwo Gewinne mitzunehmen, aber es ist irrational, sich an OpenAI zu orientieren. Vor allem, wie du angedeutet hast, Timo, Anthropic und andere sind ja auch im Kommen. Und klar, der Markt wird größer. Klar, dass OpenAI dadurch Marktanteile verliert. Aber dass ich mich jetzt so an OpenAI aufhänge, ich glaube, das ist einfach so eine vorgeschobene Begründung.
Insbesondere, ja, Lars hat es schon angedeutet, die Mac 5, wenn man denn so will, haben ja Zahlen gemeldet. Also zumindest mal jetzt am Mittwoch sind Meta, Microsoft, Amazon und Alphabet rausgekommen. Apple kommt jetzt am Donnerstag noch. Und gerade bei Alphabet kann ich jetzt irgendwie nichts erkennen, was tatsächlich auf so einen KI-Crash hindeutet. Oder habt ihr da andere Anhaltspunkte gefunden? Also ja, eigentlich ist AI für die ziemlicher Wachstumsturbo, oder?
Da grinst du.
Ja, absolut. Mir.
Sorry, Lars.
Das ist so. Überall. Wenn du dir die Wachstumsraten insbesondere vor Augen führst, bei der Größe dieser Unternehmen, und zwar bei allen gilt das jetzt, also selbst Meta, die, glaube ich, wie gesagt, wir nehmen relativ früh auf am Donnerstag, aber ich glaube, waren nachbörslich 1,5% schwächer oder sowas. Selbst die haben aber Top-Zahlen geliefert letztlich. Klar, sie geben weiter Geld aus. Das ist alles, da haben wir ja auch hinlänglich hier besprochen, aber nichts, einfach gar nichts deutet momentan darauf hin. Wir werden irgendwann mal wahrscheinlich so eine Sättigungsphase erleben, aber momentan ist sie nicht da. Und unter dem Aspekt, du hast es selber gesagt, Timo, OpenAI ist halt, damit hat alles mehr oder weniger begonnen. Für viele ist heute KI ja immer noch, dass sie sagen ChatGPT. Und die haben im Übrigen auch etwas Gutes geliefert, nämlich ein Imaging-Modell, wo du gesagt hast, wow. Also da ist gar nicht so meine Spielwiese, ehrlicherweise. Aber schon die Fortschritte, die hier stattfinden, die sind ja noch nicht mal von den CEOs und Gründern dieser Unternehmen prognostiziert worden in der Vergangenheit. Das ist schon wirklich rasend schnell unter dem Aspekt. Ich sehe das auch nicht. Ich sehe vielmehr, wir haben die Meldung vom Wall Street Journal, beziehungsweise das ist ja nicht investigativ gewesen, sondern OpenAI hat sich ja entweder verplappert oder es ist irgendwie rausgekommen und dann musste man was Offizielles draus machen. Und wir haben aber auch in der gleichen Woche eben einen Ölpreis, der massiv angezogen hat. Und in der Kombination bisschen Risk Off und dann sowas, sagt man eben, kommt da so eine Story raus, wie es, haben wir das KI-Top gesehen. Ja, glaube ich, hier hat man einfach Dinge, die scheinbar zueinander passen, dann in Relation zueinander gebracht. Aber das ist er nicht. Das KI-Top ist noch nicht erreicht.
Muss man die Reaktion auf die Zahlen von Amazon dann also auch im Kontext von dem stark angestiegenen Ölpreis in dieser Woche interpretieren? Denn wenn ich das richtig sehe, hat Amazon am stärksten abgegeben. Nee, Quatsch, Meta hat am stärksten abgegeben.
Meta hat am Ende noch ein bisschen mehr nachgegeben, ja. -7 teilweise.
Ja, okay.
Und Amazon?
Aber gerechtfertigt.
Sogar nachbörslich im Plus.
Sorry, Lars.
Nee, also nur ganz kurz. Man muss ja auch sagen, wir sprechen, und das ist der Unterschied zwischen, hätten wir die gleichen Zahlen vor 3 Wochen oder 4 Wochen gehabt, wären das wahrscheinlich alles klare Beats gewesen. Aber der Nasdaq 100 ist auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Und Amazon hat sich 20% oder 22% in wenigen Wochen bewegt. Dass dann natürlich die Neigung, dann nahe am Allzeithoch auch mal ein paar Gewinne mitzunehmen, relativ groß ist, das ist klar und wir sprechen auch gerne drüber, Aber wenn du jetzt Amazon-Aktionär bist und sagst, ich bleib noch drin, dann musst du eigentlich gar nicht auf dieses Event starren, weil du hättest bei plus 5% ziemlich sicher nicht verkauft und bei minus 5% wirst du auch nicht verkaufen. Also guck dir die nackten Zahlen an und sagen, stimmt die Richtung, und du wirst einen dicken, fetten Strich drunter machen und sagen, aber sowas von, es gibt hier gar keine Warnsignale und das ist doch, was du willst.
Absolut. Ja. Ich wollte noch kurz einwerfen, ich wollte noch kurz die etwas verrückte Reaktion auf die Zahlen zeigen. Also wir hatten Alphabet, das irre, also der KI-Profiteur, der den Transmissionsriemen zum Umsatz am besten gespannt hat, da sieht man, wie es funktioniert. Bei Meta hast du, finde ich, so Mark Zuckerberg, der halt noch eine Vision verkauft und sagt, wir wachsen da rein. Aber das Erste war eigentlich bei Microsoft. Da haben so die, habe ich eine Begründung gelesen, Microsoft ist gefallen, weil sie nicht genug investiert haben. Also erwartet waren 35 Milliarden und dann waren es 32. Während bei Meta hat man gesagt, ach, die haben jetzt nochmal 20 Milliarden draufgelegt, da wird zu viel investiert. Also das ist eigentlich nicht nachvollziehbar generell. Und deswegen sage ich auch, da haben ein paar Leute einfach Gewinne mitgenommen. Und das in der Woche, wo wir eh schon Ölpreisprobleme hatten. Also von daher, die Zahlen waren bei keinem schlecht. Also richtig gut.
Ja, also bedeutet, die KI-Story geht weiter, das Ding rennt und brummt und wir haben außer diesem Wall Street Journal Artikel, den Sebastian auch schon als, naja, sagen wir mal, mittelmäßiger Qualität sozusagen beurteilt
hat. Ich schätze die, aber den fand ich jetzt schon ein bisschen, wir haben mal was von informierten Kreisen gehört zu Zielen, die nicht näher definiert wurden.
Okay, alles klar. Also wir sind allesamt, oder ihr seid besser allesamt noch bullish für die KI-Story und alles intakt. Und der Rest ist halt einfach nur ganz normales Weekly-Marktgeschehen sozusagen im Kontext von, da müssen wir natürlich jetzt auch gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen, dem Ölpreis, dem Fortgang des Iran-Kriegs und so weiter. So kann man das einordnen, ne? Widersprecht mir gerne. Genau. Okay, gut. Dann können wir da, glaube ich, einen Strich drunter machen. Und dann gehen wir auch direkt rüber zu dem Thema Gold. Und ja, Gold, Sebastian, kommen Sie auf die Bühne, bitte.
Auf die Bühne. Na, die Frage war, die ich mitgebracht habe, Gold, das, was wir aktuell sehen, ist das eine Bodenbildung beziehungsweise sind das Kaufkurse? Und ich bringe euch mal ein Level mit, dann könnt ihr es abnicken oder nicht abnicken, aber wir hatten ja bei Gold zu Anfang des Jahres diesen Abverkauf. Da hatten wir diese, ich nenne es immer gerne das Paniktief bei 4.400. Wir hatten ja dann ein zweites Paniktief, muss man sagen, an diesem Montag, als am Wochenende vieles seitens USA und Iran eskaliert ist. Da ist ja wirklich alles gefallen. Das war dann so bei 4.000, aber wurde während des Handels komplett aufgekauft, wieder hinter diese wichtige Marke von 4.400 Dollar. Deswegen, die erachte ich momentan als wichtige Marke im Bodenbildungsprozess, solange wir da drüber bleiben, das heißt nicht drunter schließen. Wochenschlusskurs ist hier noch viel wichtiger als Tagesschlusskurs, sage ich, das ist eine Bodenbildung. Und auch wer langfristig orientiert ist und sagt, ich habe noch einen Horizont von 10 Jahren und mehr und ich will noch Gold akkumulieren, sage ich ganz klar, das sind auf jeden Fall Kurse, wo man Gold nachlegen kann im aktuellen Umfeld. Diese These werfe ich jetzt mal hier in den Ring.
Ja, ich bin da eigentlich deiner Meinung, also 4.400 Dollar, das sollte auf jeden Fall auf Wochenbasis halten. Ansonsten denke ich, ist da noch eine ordentliche Rutsche nach unten hin möglich. Jetzt gerade sind wir irgendwo bei 4.46, also das heißt, da ist noch mal ein bisschen Platz. Ich ärgere mich ein kleines bisschen. Ich bin ein bisschen zu früh in die Eneco Eagle eingestiegen. Da hatte ich kein gutes Timing. Da bin ich jetzt circa 15% hinten und überlege tatsächlich gerade, wie ich mit dieser Position weiterhin umgehe. Aber in der Zwischenzeit werde ich dazu auch was in der App gemacht haben. Das bedeutet, da wird was kommen von mir zu der Eneco. Ich übergebe aber erstmal an dich, Lars.
Ja, ich bin grundsätzlich, also wenn mich heute jemand fragt, steht Gold in 10 Monaten, in 12 Monaten höher, dann kann ich ziemlich uneingeschränkt mit Ja antworten. Wir haben natürlich kurzfristig in dieser Woche auch so ein bisschen den Dollar als Belastungsfaktor gehabt. Und für mich ist das gerade solche Werte, wo auch ziemlich viel Retail-Kapital drin ist. Das ist so ein bisschen vergleichbar nehme ich an, ich war ja nicht dabei, ich kenne es nur aus Filmen, wie bei der Grundausbildung bei den Marines. Also in der ersten Woche werden sie alle erstmal gebrochen, ganz egal, ob sie damit zu viel oder zu wenig Selbstbewusstsein reingeht. Was ich damit sagen will, die $4,400 sehe ich auch. Und wenn ihr beide sie auch seht und ganz viele andere auch, dann muss man aber zum, und ich ja auch, da muss man zumindest mal anzweifeln, ob Gold Richtung 4.400 fällt und da dann dreht. Sprich, für mich ist wahrscheinlicher, dass sie wie aus dem Nichts innerhalb von 2-3 Tagen vielleicht auf erhöhtem Niveau schon zur Oberseite abdreht. Oder wir haben so einen Fehlausbruch zur Unterseite. Das heißt also, dass wir die Marke einfach so, die alle gucken drauf und es wird einfach wie Butter nach unten durchschnitten. Und ich weiß, dass mein Fazit jetzt sehr offen ist. Das heißt also, dass ich nicht klar sage, jetzt Gold kaufen oder nicht kaufen. Aber das ist das Fairste, was ich anbieten kann. Und das bedeutet, und so würde ich es auch machen, wer der These folgen kann, dass wir in 12 oder 24 Monaten höher stehen, der geht einfach in Tranchen rein.
Kurze Unterbrechung, aber für ein Dankeschön, finde ich, muss immer kurz Zeit und Platz sein. Denn Lars, Timo und ich möchten uns bei euch bedanken. 85.000 von euch haben uns bereits abonniert auf den bevorzugten Podcast-Plattformen. 85.000 ist aber noch nicht 100.000. Und 100.000 ist wie an der Börse so eine runde psychologische Marke, die Anleger magisch anzieht. Und uns zieht die Marke von 100.000 deswegen genauso an. Daher der Aufruf und auch die Bitte natürlich an alle, die es noch nicht getan haben. Lasst ein Abo da, werdet vom Zuhörer zum Abonnenten, bleibt informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Und dafür sage ich jetzt schon mal Danke und weiter geht's.
Wir sind jetzt schon ein gutes Stück vom Allzeithoch entfernt. Und wenn ich den Betrag X hätte, den ich investieren möchte, dann nehme ich vielleicht jetzt die erste Tranche. Kann sein, dass ich das so in dieser Woche gemacht habe. Und kaufe mir was, ob es jetzt meine Goldaktie ist oder was auch immer. Und auf dem Weg nach unten oder wenn wir dann eine Bodenbildung haben, auf dem Weg nach oben, kauft er eben ein bisschen was ein. Also mir ist die Marke zu offensichtlich, als dass ich die nutzen werde. Aber ich kann nicht bärisch werden für Gold.
Ich bringe noch mal was mit rein. Vielleicht können wir daran noch mal so ein bisschen den weiteren Fortgang von Gold diskutieren. Also de facto hängt das aus meiner Sicht an dem Thema Energie. Damit sind wir wieder beim Iran und der Straße von Hormuz. Ich glaube, wir haben so wenig großen Newsflow und Trump hält sich so dermaßen bedeckt, dass man davon ausgehen kann, dass die Iraner den guten Mann, also den US-Präsidenten, gerade richtig auspressen. Und diese latente Unsicherheit, die wir haben, weil es eben so wenig validen Newsflow dazu gibt, das ist gerade in der Tendenz sehr, sehr schlecht für Gold, für Silber und auch für die ganzen Minenaktien. Könnt ihr mit dieser These was anfangen?
Ich würde differenzierter sehen. Also dadurch, dass wir steigende Energiepreise haben, haben wir im Minensektor einen Margendruck oder eine Margenkompression. Das heißt, eine Mine ist ja nichts anderes als, ich habe Umsatz, indem ich das, was ich aus dem Boden hole, verkaufe, sag mal Gold, und ich habe die sogenannten Inputkosten und die bestehen ja auch zu einem großen Teil aus Energie. Und wenn wir eben starke Energiepreisanstiege haben, dann drückt das auf die Marge und dann mag das der Markt nicht. Silber ähnlich ist ja Schönwettermetall, 80% der Nachfrage aus der Industrie. Wenn wir Zinserhöhungen bekommen, inflationären Schock oder sonst was, geht's der Industrie schlechter. Aber Gold, muss ich sagen, könnte oder sollte eigentlich von dieser Unsicherheit mehr profitieren, macht aber, und das hat Lars gesagt, oder zeigt wieder eine Korrelation zum starken Dollar. Das heißt, hat Gold belastet und auch zu den steigenden Zinsen in den USA. Das hat auch diese Woche auf den Markt gedrückt, wenn auch weniger als in der Vorwoche und wenn auch wir in diesem April weniger Verlust haben als im März. Also Gold wurde insgesamt stabiler, zeigt sich auch überverkauft, zeigt sich auch innerhalb der Volatilitäten deutlich beruhigter als früher. Das spricht in meinen Augen schon für eine Bodenbildung. Aber es könnte schon etwas mehr passieren. Also du merkst, ich sehe Minen, Silber, Gold in verschiedenen Facetten.
Ja, okay. Lars, kannst du mit meiner These mitgehen?
Ja, ich würde es mir in diesem Fall, dafür spricht auch der Verlauf in dieser Woche, einigermaßen einfach machen. Öl ist momentan die Axt im Wald. Wenn der Ölpreis steigt, dann fällt alles andere und sollte das dauerhaft bleiben, dann wird der Markt, glaube ich, differenzieren. Aber was du sonst hörst von institutioneller Seite ist, wir gehen einfach erst dann wieder an den Arbeitsplatz, wenn das gelöst ist. Es ist einfach, es wird einfach nicht investiert. Es wird nicht gekauft. Und zwar nirgendwo, solange der Ölpreis so steigt und solange du keine, die Börse hast, Unsicherheit. Wir können auch mit einem Ölpreis von $120 leben. Die Ölaktien werden damit besser leben können als Risk-On. Nur, du brauchst eine Perspektive und die hast du momentan nicht. Das ist auch der große taktische Fehler der USA. Wir, Europa, sind die größeren Verlierer. Aber das ist der Nachteil an der momentanen Situation. Und ich kann dir nicht sagen, ob sich das in 2 Tagen, in 2 Wochen auflöst. Aber für mich ist das eine...
Warum ist das so ruhig? Entschuldige.
Bitte?
Warum ist das so ruhig? Warum hast du eigentlich immer Dauerfeuer von Trump? Jeden Tag kommt da irgendein Murks von ihm. Entschuldigung für die Wortwahl. Es kommt auf jeden Fall kommunikativ in der Regel sehr, sehr viel. Und gerade ist es halt irgendwie 1,5 Wochen, als gäbe es das ganze Ding irgendwie gar nicht. Was soll das?
Ich glaube, das ist ja nur, was wir sehen. Das ist ja, was wir sehen. Ich verweise ja nochmal auf meine Empfehlung Afghanistan Papers, wo man dann nach 10 Jahren gesehen hat, was da war. Oder auch beispielsweise die Kissinger Biografie, wo man dann auch gesehen hat durch diese Diplomatie. Also vielleicht sind sie alle ruhiger geworden, sprechen aber trotzdem.
Ja, das ist durchaus möglich. Wer nicht miteinander spricht und wer nicht informiert sind, das ist, glaube ich, klar, sind alle halt außerhalb der Magerbewegung. Und das war vielleicht früher anders. Es gab einfach mehr Kommunikation. Aber wer will, ich bin nicht sicher, welche Publikation es war, die sagt, es gab noch nie seit Gründung der USA einen Präsidenten gegeben, der, das ist natürlich nur so ein Soft-Fact, sein eigenes Konterfei auf alles draufdrucken lässt, was irgendwie von Staaten...
Sogar Pässe. Es gibt jetzt 250.
Ja, er kommt jetzt auf den Reisepass, glaube ich, auf die Innenseite. Ne? Ja,
schön.
Wunderbar. Und das ist natürlich spricht einfach dafür, dass alle anderen also das Beste, was du dann noch machen kannst, wenn du dich nicht pro äußern magst, ist die mit Verlaub die Schnauze zu halten, weil du weißt, es wird dir in deiner Funktion, ob du nun bei einer Investmentbank bist, oder es wird dir sicherlich nicht gut tun, wenn du dich da äußerst. Das ist etwas zutiefst Verstörendes, dass das so ist. Aber das ist eben der fehlt ja komplett die Kommunikation. Und dann hältst du dich eben zurück und sagst, gut, dann warten wir ab mit unseren Entscheidungen, bis wir wissen, wie es weitergeht.
Ja, dass Trump eine Neigung zum Mobben hat, aber das wissen wir ja alle und dass man dem auch öffentlich nicht gerne ausgesetzt ist. Ich glaube, das ist auch irgendwie verständlich. Aber ehrlicherweise ist ja Trump mittlerweile so angeschossen. Epstein, Chaos, Iran-Krieg, Ölpreise oben, Spritpreise oben, die Absetzbewegung innerhalb von Maga. Also wenn man sich mal gegen den Kurs des Präsidenten erheben wollen würde, dann wäre das, glaube ich, jetzt ein ganz guter Zeitpunkt. Also wir wollen ja hier, aber darum geht es ja auch gar nicht. Also
ich würde sagen, wie in Wallace hier, wie heißt er nochmal mit Mel Gibson, der Film, wo er im Schottenrock da durch die...
Braveheart?
Weißt du, wait, du musst den richtigen Moment, den richtigen Moment musst du auch abwarten. Und ich bin nicht sicher, wir werden das erleben, Politik ist ein grausames Geschäft. Und das wird dann aber vermutlich eher ein Inside-Job sein, der da ist. Aber ich glaube, egal ob ein Rubio oder ein J.D. Vance, die würden als Erste spüren, wenn ihr Moment käme. Noch ist er auf dem Moment offensichtlich nicht da.
Ja, okay, aber das würde ja jetzt auch nicht die Börsenkurse bewegen. Also was mich wundert, ist, dass Trump gerade so ruhig ist im Kontext von Iran, dass da irgendwie nichts mehr kommt. Und das wiederum, wie gesagt, also ich habe mich jetzt nicht widersprochen gefühlt von euch, dass halt diese These, diese Ruhe und diese, sagen wir mal, du weißt nicht, was da gerade gespielt wird, was da los ist und alle warten eigentlich nur auf diesen einen Moment, wo dann halt wieder ein Tweet von ihm kommt, okay, das Ding ist jetzt gelöst und hoffentlich nehmen es dann auch die Iraner nicht eine halbe Stunde später wieder kommunikativ vom Tisch.
Aber die Reaktion ist geringer. Also alle warten, würde ich sagen, das sind so... Alle, die Nachrichten verfolgen, die Börse hat gewartet und hat dann entschieden, das Ding ist erledigt, wir machen neue Allzeithochs. Und auch, ich muss sagen, ich meine, wir haben am Mittwoch wieder den Tweet bekommen oder den Truth, dass er sich vorstellen kann, die Straße von Hormuz für Monate zu blockieren. Das hätte vor 3-4 Wochen die Märkte voll auf Talfahrt geschickt. Also da sieht man auch eine gewisse Resilienz. Es ist ruhiger geworden, aber ich bleibe dabei. Ich gehe davon aus, dass man im Hintergrund spricht.
Weil man ihm das nicht glaubt, dass das machen würde, weil das keiner glaubt.
Das kann auch gut sein, ja. Da bin ich bei dir. Kann auch sein, dass man sagt, er macht es eh nicht, weil er hat den Druck. Das kann ihn aber auch in die Enge drücken und dann sagt er, jetzt mache ich es gerade. Also er bleibt unberechenbar. Damit werden wir leben müssen.
Dann machen wir mal ein Fazit an das Thema Gold. Also für dich, Lars, sind die 4.400 Dollar ein bisschen zu offensichtlich, weil jeder sie sieht. Entweder für dich ein Unterschießen zur Unterseite möglich, was dann aber so eine Art Fehlausbruch wäre. Also das heißt, du würdest in der Tendenz damit rechnen, dass das schnell wieder auch aufgekauft wird. Widersprich mir gerne, wenn ich dich falsch wiedergebe. Oder halt eine andere Marke, die jetzt halt so oben drüber, also entweder zieht es jetzt von 4,6 vielleicht wieder zur Oberseite durch. Das sind so die beiden Szenarien. Und Sebastian ist in der mittelfristigen Tendenz bullish. Und ich meine, rausgehört zu haben, 5,2 ist so ein Kursziel für dich. Jetzt
richtig, erstmal. Also bis Ende des Jahres kann ich mir wieder über 5.000 vorstellen. Wir hatten auch lange eine Korrelation von Gold zum Halbleitersektor, die ist jetzt aufgegeben worden. Da hätte Gold sogar Nachholbedarf. Also von daher, ich bin positiv gestimmt. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir auf dem aktuellen Level drehen, aber unter 4,4, wenn wir dann Wochenschlusskurs drunter hätten, dann haben wir wirklich schon den Schaden. Aber bis dahin bin ich da sehr positiv gestimmt.
Okay. Und magst du vielleicht nochmal so das kleine Goodie, was wir in der By the Dip App vorbereitet haben, magst du das auch nochmal hier enthüllen?
Ich habe in die By the Dip App am Samstagnachmittag, das heißt, das findet ihr direkt, wenn ihr natürlich Mitglied seid und dabei seid, dann habt ihr schon gefunden. Wenn noch nicht, dann holt euch natürlich die App, ist vollkommen kostenlos. Und die Inspiration hat Timo mir gegeben, danke dafür. Ich war diese Woche am Dienstagabend in München beim Münchner Aktienclub, habe dort einen Vortrag gehalten über Gold und unter anderem so meine 7 besten Tipps für den Goldkauf mitgegeben. Und die habe ich euch exklusiv in der App nochmal als Kurzartikel zusammengefasst. Das heißt, all diejenigen, die mal ihre Strategie damit abgleichen wollen, können draufschauen. Oder die sagen, ja, ich will Gold kaufen, aber ich weiß nicht wie, die können auch mal draufschauen. Es geht um physischen Kauf, es geht aber auch ums beste Börsenprodukt, wenn man sagt, ich brauche kein physisches Gold, ich will lieber was Börsengehandeltes haben. Also das, wie gesagt, wenn ihr das hört, steht schon bei uns in der App.
Genau, sehr, sehr guter Post, sehr, sehr guter Vortrag auch. Ich war ja auch da, habe mich da reingemogelt und dann in der letzten Reihe irgendwie auch fleißig mitgeschrieben.
Lärm gemacht, wollte ich sagen.
Lärm gemacht. So, so aber dann gehen wir jetzt rüber zum nächsten Thema und zwar die OPEC. Da gab es Neuigkeiten, damit sind wir eigentlich auch wieder beim Ölpreis. Lars, du hast das Thema mitgebracht. Kannst du uns den Kontext noch mal ein bisschen liefern, bitte?
Ja, nein. Das mache ich sehr gerne. Normalerweise.
Er dachte, ich mache wieder. Immer Sebastian.
Nee. Alles gut, ich mach nur die Einleitung, den theoretischen Teil, den uninteressanten Teil mache ich einfach so kurz. Ich gehe mal davon aus, wir haben einfach eine Community, die derart informiert ist, die wissen natürlich, was passiert ist. Also die Vereinigten Amerikanischen.
Sehr gut. Sehr gut.
Ja, da geht es hin in die Richtung, Emirate, oder?
Zum 1. Mai verlassen sie die OPEC. Und hat das den Ölmarkt überhaupt erschüttert? Das ist die Frage. Also wir sind und waren das drittgrößte Förderland der OPEC hinter Saudi-Arabien und dem Irak, sind seit 1967 Mitglied. Guck mal, Sebastian, ich mache hier meine Hausaufgaben.
Wann war die Gründung der OPEC?
Bitte?
Wann war die Gründung der OPEC?
Ja, ein bisschen was will ich dir auch noch lassen. die Emirate haben, also die Emirate sagen, wir haben das Timing ganz bewusst gewählt, weil wir möglichst wenig Belastung für alle anderen Mitglieder schaffen wollen und so, dass alle reagieren können, mehr Flexibilität. Es gab einige ganz interessante Ausführungen, auch einige sehr komplizierte. Ich finde, das Bild passt aber zu dem, was wir in den letzten Jahren schon gesehen haben. Also A, ist das eine Annäherung in Richtung USA? Aber für die Emirate selber ist das logisch. Die Wahrscheinlichkeit, dass die hohe Energienachfrage auch dazu führen wird, dass alles, was nicht fossil ist, auch mehr an Bedeutung gewinnt. Also sprich, wir irgendwann auch mal den Peak-Oil-Bedarf sehen werden, die ist gestiegen. Und für die Vereinigten Arabischen Emirate ist es gerade in den letzten Wochen ganz offensichtlich, dass die haben sehr, sehr viel Geld gebraucht, um sich zu schützen in diesem Umfeld. Das, wie hat es jemand geschrieben, der Analyst, pump like hell. Also hol einfach jetzt aus dem Boden raus, wann du willst, so viel du willst. Offiziell wollen sie ihre Produktion von 4,8 Millionen Barrel auf 5 Millionen Barrel also diese Kapazität einfach nur erhöhen. Aber theoretisch könnte es auch, ihr maximaler Output ist noch ein bisschen höher. Und das will man natürlich zu diesen Ölpreisen gerne verkaufen. Ich glaube, man macht keine 20-Jahrespläne mehr, sondern eher 5- und 10-Jahrespläne und dementsprechend sich eben nicht an die Vorgaben der OPEC zu halten, sondern zu sagen, wir verkaufen das jetzt und das machen sie ja auch schon seit einigen Jahren. Wir verhalten uns so wie andere Anleger auch. Wir diversifizieren nämlich. Das ist, und ich komme dann gleich gerne nochmal zurück, aber ich möchte euch hier mit reinnehmen. Das ist für mich nachvollziehbar und ich denke auch, dass die OPEC damit mehr oder weniger ihre Daseinsberechtigung, wie sie, es ist ja nicht der erste Austritt, die sie in der Vergangenheit hatte, verloren hat. Das führt allerdings nicht zu mehr Knappheit, sondern tendenziell werden alle diesen Weg gehen. Gerade wenn wir jetzt eine Phase erhöhter Ölpreise haben wollen, dann willst du jetzt das Geld verdienen und denkst nicht darüber nach, was in 10 Jahren ist. Und das spricht eher für mehr Output als für weniger. So, das mal an dem Punkt.
Ja, okay. Also ich würde sagen, dass das jetzt tatsächlich, und man sieht es ja auch in dieser Woche, also tatsächlich null Impact auf den Ölpreis hat. Ich glaube, da ist wirklich Iran das einzige Thema, was irgendwie den Ölpreis bewegt. Und also die ganze Newslage, die wir eben schon besprochen haben, die fast nicht vorhandene Newslage eben rund um den Iran. Und meine These ist, dass Öl higher for longer bleibt. Also das heißt, selbst wenn die Straße von Hormuz geöffnet wird und der Iran-USA-Krieg vorbei sein sollte oder zumindest nicht mehr weiter eskalieren sollte, dann dürfte der Ölpreis fallen. Das ist jetzt natürlich keine Wahnsinnsthese. Also das ist ja dann völlig klar, dass das so passieren wird. Und trotzdem wird er halt nicht vor das unter das Vorkriegsniveau fallen. Ich glaube, das ist so 75 bis 80 Dollar, dass man von so einem Niveau ausgehen kann. Und ja, das ist halt irgendwie dann aber auch eine Art Sweet Spot. Also weil das wirkt nichts ab, das macht für die Industrie irgendwie jetzt keine großen Probleme, das schürt nicht die Inflation und führt zu irgendwelchen Energiepreisschocks oder so, mit denen wir ja aktuell zumindest noch so latent zu tun haben. Und ja, auf der anderen Seite werden halt, wenn du Ölaktien hast im Depot, werden die halt weiterhin sehr, sehr, sehr gutes Geld verdienen. Und ja, ich glaube, dass diese Effekte vom Austritt jetzt von der Vereinigten Arabischen Emirate noch gar nicht abzusehen sind, ob es wirklich Effekte haben wird. Aber ja, Sebastian, ich übergebe an dieser
darf
Stelle
ich einmal,
an dich.
Darf ich einmal ja nachfragen? Sonst fragst du gerne nach und das ist auch gut so. Aber higher for longer, weil die Nachfrage aufgrund der allgemeinen Energieknappheit strategisch hoch bleibt. Weil das Angebot, das können wir jetzt schon, ich meine, okay, Algerien und Russland haben gesagt, ja, wir bleiben aber drin in der OPEC Plus. Aber das heißt, deine These ist aber, die allgemeine Nachfrage aufgrund von KI und nach Energie bleibt so hoch. Davon profitieren auch fossile Brennstoffe wie Öl.
Ja, plus du hast halt, wenn die Straße wieder geöffnet ist, dann hast du ja noch, dann werden da ja nicht jeden Tag wieder genauso viele Tanker durchfahren, wie du es halt vor der Schließung hattest. Das heißt, das muss sich ja erstmal langsam legen und das heißt, diese Folgeeffekte, also ich glaube, das ist etwas, was sich jetzt quasi für die nächsten Monate dann erstmal komplett legen muss und dass wir halt nicht sehr schnell wieder einfach ein großes Überangebot, was ja in der Tendenz vorher vorhanden war, dass wir das halt einfach nicht so schnell haben und deswegen der Ölpreis auch nicht so schnell runterkommt. Das ist meine These. Und ja, der Energiehunger der Welt, das wissen wir ja alle, der nimmt zu im Kontext von KI, aber wir wissen ja auch, dass halt diese KI-Datenzentren eben nicht jetzt mit Öl betrieben werden. Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Die nutzen ja andere Energiequellen. Und aber Öl ist natürlich etwas, was halt quasi im Kontext dessen auch mit nach oben gezogen wird. Also ist das verständlich?
Ja, ja,
diese beiden?
Ich kann dir sogar beipflichten, Timo. Ich würde sogar noch ein Argument mit reinbringen, das sogenannte Auffüllen der Lager. Also es werden ja strategische Reserven aktuell auch ausgegeben, ausgeleert, um den Ölpreis runterzukriegen. Und was viele Investoren oder Ölinvestoren in meinen Augen falsch machen, und da bist du aber auf dem richtigen Weg, Timo, weil viele sagen, ich habe eine Ölaktie, ich will jetzt $150 Öl. Willst du nicht. Je höher der Ölpreis, oder es gibt das alte Sprichwort, hohe Ölpreise oder Ölmangel führt immer wieder zu einem Überfluss an Öl. So ein Preislevel 70, 80, 85 Dollar verdienen die Firmen Riesenkohle, haben Dividenden, Sonderdividenden, Rückkäufe. Aber je höher der Ölpreis steigt, desto mehr wird die Wirtschaft abgewürgt und desto mehr Probleme bekommen wir. Also genau. Die These ist nicht 150 Dollar Öl. Die These ist 80, 85 Dollar Öl. Da ist eigentlich der Sweet Spot, wie du sagst, wo die Firmen eine ganze Menge verdienen. Und ich glaube auch daran, weil ich hatte es in einer früheren Ausgabe gesagt, die prognostizierten Ölnachfrage in Zukunft, die steigt noch deutlich über die 100 Millionen pro Tag. Also wir haben noch nicht diesen Nachfragepeak erreicht. Und wir werden viele Länder haben, die sagen, oh, bei 80 Dollar, da fülle ich mal wieder meine Reserven auf. Also von daher, ich bin da auch positiv gestimmt. Ich glaube aber, dass der Austritt natürlich dazu führen wird, dass der Ölpreis sich schneller beruhigen wird in Richtung 80 Dollar als vorher. Und ich gehe auch davon aus, dass der nächste Austritt wahrscheinlich Venezuela ist, weil da stehen auch Wahlen an und die Oppositionsseite ist jetzt nicht so positiv gegenüber der OPEC gestimmt. Also, dass sich die OPEC zerlegt, wird den Ölmarkt beruhigen, aber wahrscheinlich wird man trotzdem miteinander telefonieren. Also nur, weil man nicht in der OPEC ist, heißt ja nicht, dass man nicht Zaungast sein kann auf einem Treffen, weil auch die Vereinigten Arabischen Emirate wollen keine 10 Dollar Öl. Also ich glaube, dass man austritt, um die Freiheit zu haben, aber dann bei 60 Dollar Öl doch wieder mit den Saudis spricht und sagt, wollen wir mal nicht ein bisschen kürzen.
Okay, also eher so auf informeller Ebene.
Garantiert. Okay. Also dafür wurde ja die OPEC mal gegründet, 1960 in Genf.
Mhm. Oh.
Ja.
Aber du hast doch, ich habe dich da eben Wikipedia eintippern sehen. Also nicht, dass du das im Kopf hattest, sondern mal schnell gemogelt. Lars, hast du eine These, wo der Ölpreis irgendwie hingehen sollte jetzt in den nächsten Monaten?
Ja, also ich kann mich mit dem Niveau anfreunden. Rein charttechnisch muss man sagen, es ist eine kritischen Marke, und zwar für alle Bullen. Also wenn dieser Ausbruch da Bestand hat in den nächsten Tagen, dann muss man schon auch anerkennen, und Charttechnik ist ja nicht das, was mir gefällt, sondern Charttechnik ist nun mal die Analyse des Preises, dann sieht es schon sehr bullisch aus kurzfristig. Und machen wir uns mal nichts vor, wenn diese Axt im Wald dann länger noch schwingt, dann ist das nicht bullisch für den Aktienmarkt. So, ich glaube allerdings auch, dass wir wieder zurückkommen werden im Ölpreis und der psychologische Effekt in dem Moment, selbst das Ende des Krieges im Iran wird wahrscheinlich nicht mehr so ernst genommen wie noch vor 4 Wochen, weil man sagen wird, vorübergehend wohl. Aber natürlich hat das einen psychologischen Effekt und die Ölpreise kommen erstmal zurück. Ich würde aber eins noch ergänzen, weil für den Anleger ist ja am Ende die Frage, wo möchte ich investiert sein? Und ihr habt ein Niveau besprochen, 80 bis 90 oder 85, 90 US-Dollar, so um den Dreh. Ich möchte nur darauf hinweisen, ich habe darüber diese Woche ein Video gemacht, weil ich mir die Shell-Aktie beispielhaft vorgenommen habe. Einfach, dass man sagen muss, diese Notierungen sind hinsichtlich der Kursgewinne in den meisten Ölaktien durchaus auch drin. Ja, die haben sich ja nun massiv aufwärts bewegt. Wenn man allerdings sagt, es kommt mir darauf an, in den nächsten 2, 3 Jahren schöne Dividenden zu kassieren, potenziell auch noch weiter steigende Dividenden, Aktienrückkäufe, dann kann man die kaufen. Aber die Vorstellung, dass der Ölpreis jetzt von 110 oder 116 Dollar auf 85 Dollar zurückkommt und die Ölaktien, die werden schon weiter steigen, das ist natürlich eben auch nicht so. Also ja. die Kurse sind jetzt so langsam in diesen Ölpreisen auch drin, insbesondere amerikanische Ölaktien, haben ja praktisch gar nicht korrigiert, auch nicht als der Ölpreis zurückkam. Für Dividendenanleger spannend, auch für diejenigen, die sagen, denn das gehört auch, das ist die andere Seite der Medaille, Öl bei 150 und die Aktien stehen deutlich höher. Die haben wie alle Rohstoffwerte ja mehr oder weniger feste Investitionen, also CapEx-Ausgaben. Und wenn dann natürlich für 2 Quartale noch 30 Dollar beim zu verkaufenden Produkt obendrauf kommen, dann ist es natürlich brutaler Cashflow. Das sieht man immer wieder bei Rohstoffaktien, dass es dann manchmal so wirklich brachiale Spitzen zur Oberseite gibt. Also insofern ist das vielleicht als Spekulation ganz interessant. Aber Ölaktien sind jetzt nicht mehr durch die Bank billig.
Ja, das ist, denke ich, auch gut klar geworden, der Take. Würde ich sagen, machen wir jetzt Rüstung, ne? Von Öl zum anderen Sport schwingen rüber.
Das ist hier Fun-Sport, aber ist ja auch Donnerstag, ist ja noch kein Wochenende.
Lars, was ist denn eigentlich dein Lieblingsrüstungspferd? Nein, das ist eine doofe Frage. Nein. Sebastian, du bist, glaube ich, rüstungsaffiner. Du hast eine Lockheed, glaube ich, in
dem Pool, rüstungsaffin, ne? Ja, mach doch mal ein Meme da draus.
Ja.
Hallo, mein Name ist Sebastian Hell. Ich bin rüstungsaffin.
Ich bin rüstungsaffin. Also, kannst du es noch einmal sagen, dann können wir daraus einen Short machen, Sebastian.
Ich bin rüstungsaffin.
Sehr gut, ja, auch der Gesichtsausdruck war sehr gut.
Ich stehe dazu, also ich habe die Lockheed schon länger im langfristigen Depot und ich sage auch exklusiv, ich habe fürs langfristige Depot diese Woche auch einen Nachkauf getätigt, weil Lockheed kam ja deutlich unter Druck. Wir haben sie, glaube ich, schon über ein Jahr nicht mehr besprochen, da war Lars, du warst damals auch deutlich skeptischer. Die hat sich dann auch gut erholt, ist jetzt aber wieder unter Druck gekommen. Muss man ehrlich sagen, die Quartalszahlen fürs erste Quartal waren null berauschend. Man hat aber die Prognose fürs Gesamtjahr, das heißt, was den Gewinn pro Aktie angeht, was den Free Cashflow angeht, das konnte gehalten werden. Das sehe ich auch positiv. Man hat auch einen extremen Rückstau an Aufträgen von fast 190 Milliarden Dollar. Aber generell, wir sehen es auch bei einer Rheinmetall, wir sehen es auch bei einem ETF wie dem Future of Defense ETF. Wir hatten überall in diesem Sektor Druck drin. Ich sehe das eher so als eine Art Gewinnmitnahme. Also ist gut gelaufen und man hat jetzt erstmal Gewinne mitgenommen, aber generell, ich überlasse euch mal das Feld, bevor ich noch mein Fazit hinhänge, aber ich bin jetzt nicht negativ dem Rüstungssektor gegenüber eingestellt, sondern ich sehe eher ein kurzfristiges Druckablassen hier und auch bedingt natürlich durch bei einzelnen Aktien wie der Lockheed durch schlechte Quartalszahlen.
Ja, also wenn ich mir jetzt so eine Rheinmetall anschaue, ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich das durchaus jetzt auf diesem Niveau recht interessant finde, recht spannend finde. Und ich bin da auch ehrlicherweise nicht alleine. Also es gibt gerade 21 Analysten, die die Rheinmetall covern. Und da liegt das mittlere Kursziel bei 2050 Euro. Vom aktuellen Kursniveau sind das also 53% Aufwärtspotenzial. Für die nächsten 12 Monate, das höchste Kursziel liegt bei 2500 Euro, das wären 86%. Das niedrigste bei 1450 Euro. Also und selbst das wären sogar um die 8-9% Aufwärtspotenzial vom aktuellen Niveau aus gesehen. Also ich glaube, wenn man sich für diesen Sektor interessiert und man davon ausgeht, dass wir auch jetzt nicht in den kommenden Wochen, Monaten, also auch in der Ukraine einen Frieden bekommen, dann ist das jetzt, glaube ich, gar nicht so ein schlechter Moment. Falls wir diesen Frieden doch bekommen sollten, und dafür ist zu beten und zu hoffen, dann werden Rheinmetall und andere, insbesondere die europäischen Player, werden viel, viel stärker nochmal zurückkommen. Und spätestens dann wäre es tatsächlich auch ein ganz klarer Investitionskauf, nicht nur was fürs aktive Portfolio, weil dieser strukturelle Trend, dass Europa aufrüsten muss, das wird auch nicht weggehen, selbst wenn der Ukraine-Krieg vorbei sein sollte. Das wird weiterhin Bestand haben und insofern sind die Aussichten für diesen Sektor aus meiner Sicht, insbesondere aber für den europäischen Sektor, für die europäischen Unternehmen sehr gut. Könnt ihr mit dieser These was anfangen?
Also ich mache es kurz, 100%. Ich würde es nicht nur sagen für die Europäischen, sondern es kann auch gut sein, dass man dann, je nachdem, wie viel Macht Donald Trump behält, auch die USA wieder besänftigt, indem man in den USA bestellt. Aber ich kann generell sagen, der Rüstungssektor, der ist in einem größeren Zyklus, wo man solche Rücksetzer, wenn man ein paar Jahre Zeit hat, definitiv kaufen kann. Also ich habe jetzt nachgelegt, mal wirklich langfristig. Aber ich sehe hier auch für die nächsten Jahre eine Bewegung. Ich hatte anfangs ja gedacht, wenn da ein Frieden kommt in der Ukraine, dann sagen alle, wir haben alternde Gesellschaften, nehmen das Geld anderweitig her. Jetzt würde ich sagen, wir sind in einem Megatrend angekommen, wo alle auf- und nachrüsten werden.
Ja, jetzt Lars, du musst dich leider äußern zum Thema Rüstung.
Mache ich gerne. Habe ich neulich sogar unaufgefordert gemacht, weil ich ja meine eigenen Moralvorstellungen hier nicht weder mit Zeigefinger noch verbal und allen anderen aufdrücken möchte. Das ist so. Und ich glaube, das ist im Übrigen für einen Investor ganz interessant. Und ich habe gerade eine, wo haben wir sie denn gehabt? Ich glaube, bei uns in der App sogar, dass ich die Grafik gezeigt habe, seit 2022 oder 2023, ist das nach wie vor der erfolgreichste, wenn wir von großen Sektoren sprechen, ja, ich weiß, mittlerweile sind die Semis, die Halbleiter extrem gut gelaufen, aber die ganze Welt möchte immer in einem Zyklus oder in einem Trend dabei sein. Aber wenn dieser Trend dann mal 6 Monate korrigiert, dann soll es kein Trend gewesen sein. Also es ist nach wie vor ein großer Trend und das kann man einfach daran ablesen. Und da ehrlicherweise ist für manche Sachen ja auch die Diskussionsgrundlage orientiert sich dann oft auf den Kursen der letzten Wochen. Das kann man machen, aber das wird dazu führen, dass man immer versucht, quasi auf steigende Aktien zu setzen. Und das ist natürlich das Gegenteil, was in einer langfristigen Anlage oder auch mittelfristig erfolgsversprechend ist. Ich will da dabei sein, wenn du sagst, ja, jetzt kaufe ich Speicheraktien. Ja, das ist, da bist Glückwunsch, da bist du nicht der Erste, aber an irgendwen müssen diejenigen, die vor einem halben Jahr gekauft haben, ja auch verkaufen. Also, was ich damit sagen will, für mich ist das auch eine Korrektur, eine Kaufenswerte. Der Gedanke, den du geäußert hast, Timo, wenn dann wo auch immer ein größerer Frieden oder zumindest mal der Weg dahin sich abzeichnet, dann ist das wahrscheinlich eine sehr gute Kaufgelegenheit, denn die Investitionen sind ja schon beschlossen. Und dass sich Europa, und zwar völlig unabhängig davon, wie jetzt die Midterms ausfallen, völlig darüber im Klaren ist, dass sie hier auch was Verteidigung angeht, viel autarker werden müssen, viel selbstständiger, auch viel größer, das ist doch, das ist ja jedem klar. Und das ist insbesondere den großen Nationen klar. Und diese Investitionen, die werden kommen. Im Übrigen ist das auch deshalb aus meiner Sicht für einen Investor interessant. Ansonsten bringt das aber auch negative Begleitumstände mit sich, weil nun mal Investitionen in Rüstungsgüter volkswirtschaftlich einen sehr begrenzten Nutzen haben. In dem Moment, wo sie entstehen haben, natürlich. Aber da man, und das, ich hoffe, das bleibt so, ein Großteil der Güter, die man die dann produziert, ja nicht braucht und die dann auch nicht zu Folgeaufträgen führen und, das ist ja kein geschlossener Kreislauf, sondern du produzierst etwas, dann stellst du es in eine Halle, hoffst, dass du es nie brauchst und dann wird's ein bisschen gewartet und irgendwann schmeißt du es weg und wenn du nur lange genug wartest, dann haben wir so den Zustand der Bundeswehr vor 2 Jahren. So, aber das ist natürlich volkswirtschaftlich alles von sehr begrenztem Nutzen.
Es erweitert nicht die Kapazitäten einfach der Volkswirtschaft und du hast recht, daraus entsteht ja nicht die genau. Schimmeln da halt in der Garage hoffentlich dann vor sich hin.
Ja. Ja, und dann, du siehst es ja jetzt, dann, alle anderen werden natürlich auch mehr oder weniger reingezwungen, wenn Ford sagt in den USA, ja, wir könnten auch im Bereich Rüstung was machen und. Das ist alles nur begrenzt sinnvoll, aber nochmal für einen Investor, das Kapital fließt. Also ich glaube, dass dieser Dip kaufenswert ist.
Und damit gehen wir mal rüber zu den Zahlen, die wir in dieser Woche uns angeschaut haben, mit großem Interesse. Sebastian, was ist los bei Coca-Cola? Da wird was kleiner. Was denn?
Ja, absolut. Nicht die Zahlen, aber die Dosen. Ich langweile jetzt auch mal nicht mit den Coca-Cola-Zahlen, weil entweder habt ihr sie schon angeschaut, weil sie euch interessieren. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr Fleisch am Knochen haben wollt, dann am Sonntag wird nachmittags Jürgen noch ein Posting dazu reinstellen in die App. Aber was mich interessiert hat bei den Zahlen, oder besser gesagt hat, überrascht hat als Coca-Cola-Aktionär ist, die Zahlen waren gut. Aber es ist auch zurückzuführen dazu, dass gerade kleine Dosen immer mehr laufen. Jetzt könnte man sagen, okay, was interessieren mich hier kleine Dosen bei Coca-Cola? Aber das Interessante ja bei diesen Unternehmensberichten und Geschäftsberichten ist ja, was so zwischen den Zeilen steht. Und wenn kleine Dosen gut laufen, dann heißt das natürlich, dass der Verbraucher und Konsument weniger Geld hat für eine große Dose und halt eher eine 0,2 oder 0,25er Dose kauft. Also da mache ich mir ein bisschen Sorgen gerade über den Zustand des Verbrauchers, gerade auch in den USA, wo ja das BIP sehr stark am Konsum hängt. Und das fand ich diese Woche wirklich so sehr überraschend, dass Cola super Zahlen liefert, aber die halt wirklich auf kleineren Einheiten beruhen. Und das ist etwas, was es zu beobachten gilt.
Mhm. Okay. Lars, hast du ein Highlight oder Lowlight gehabt in dieser Woche?
Ja, einige. Immer wenn es um Politik ging, war ein Lowlight. Aber
Stichwort, und da sind wir schon wieder bei der Tabaksteuer.
Nee, es gibt ja manchmal Wochen, wo du sagst, was soll's. Und es gibt andere Wochen, wo man ein bisschen durchlässiger ist für, wo weniger was soll's ist. Diese Woche war eine weniger. Und ich freue mich, dass sie dann dahingehend endet demnächst. Aber Bloom Energy, wir haben vorhin schon unsere Meinung geäußert, dass wir nicht denken, dass dieser KI-Trend jetzt hier ein Ende oder vorübergehendes Ende gefunden hat. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, ich bin ja immer wieder beeindruckt, wenn Aktien extrem gut laufen und damit ist natürlich auch die Hürde, die Erwartungshaltung an die Zahlen, die sie liefern, extrem hoch. Und dann kommen die Zahlen und sie sind nochmal sowas von over the top. Also Bloom Energy hat gestern Und die Aktie ist dieses Jahr insgesamt um 231% gestiegen. Also seit dem 1. Januar und allein gestern um 27%. Das heißt also, die Nachfrage nach Energie für Rechenzentren und so weiter, die ist nicht hoch. Die ist einfach alles, was du kriegen kannst. Jeden Gigawatt von jedem Anbieter, alles wird dir abgenommen. Und wenn du sagst, das kostet, egal, schreib uns später einfach eine Rechnung für das, was du haben sollst. Also, bisschen überspitzt formuliert, aber das markiert nicht das Ende eines Trends. Und wenn ich mir die Aktie angucke, ich bin nicht investiert, ja, hetzte. Ich würde sie jetzt auf dem Niveau nach zwei Kurslücken dieser Art auch nicht mehr kaufen. Aber gibt es ja noch einige Laggards, also ähnliche Unternehmen, die vielleicht ähnlich gute Zahlen liefern werden. Wir werden sehen, aber es ist natürlich eine Spekulation. Und B, das fand ich, das war beeindruckend, dass der, zu Recht, also die Frage ist mal, wie lange können sie das Wachstum aufrechterhalten und. Aber das sind schon überragende Zahlen. Also die Nachfrage könnte kaum größer sein.
Also überragende Zahlen hat tatsächlich auch mein Wert mitgebracht, beziehungsweise mein Wert gemeldet, den ich mitgebracht habe. Die Scout24, nach Marktkapitalisierung der kleinste DAX-Wert und auch nach Year-to-Date-Performance einer der schlechtesten DAX-Werte. Die kommen in der Spitze von so 120, 125 Euro und notieren jetzt gerade bei 71 Euro. Die Scout hat aber trotzdem sehr, sehr gute Zahlen fürs erste Quartal abgeliefert. Also die haben die Umsatzprognose geschlagen, sind um 14% Year on Year gewachsen, eine EBITDA-Marge von 60% und haben halt das Ergebnis nach Steuern komplett pulverisiert. Erwartet worden sind nämlich 49 Millionen und sie haben 69 Millionen gemeldet. Also das heißt, das war richtig stark. Und sie haben auch einen sehr guten Ausblick gegeben. Also sie wollen in diesem Jahr mit 16-18% im Umsatz weiterhin wachsen und die EBITDA-Marge soll weiterhin über 60%, also bei 61% soll sie auslaufen. Und das ist also so ein Wert, den es halt hier richtig verprügelt, richtig zerlegt hat. Von der Spitze aus sind die, im Tief, was bei 63 Euro war, haben die sich halbiert. Und natürlich ist das jetzt nicht so schön, irgendwie Schwäche zu kaufen. Also ich würde die Scout, das ist kein Wert für mich, den ich ins Core-Portfolio einbuchen würde, weil halt dafür einfach zu volatil, da will ich es langweiliger haben. Aber wenn man jetzt als aktiver Anleger, und ich weiß, nach Lars Maßgabe kauft man halt, da nimmt man wenig Turnaround damit rein, ist alles völlig klar. Aber wenn du halt so etwas hast, was dich jetzt wirklich auch von den Multiples her anschreit sozusagen, es ist wirklich günstig und offenbar ist die Schwäche, die der Markt diesem Wert hier zugestanden hat, operativ aktuell offenbar überhaupt nicht gerechtfertigt. Und ich glaube, dass so etwas zumindest mal vom jetzigen Niveau dann durchaus auch mal muss natürlich der Markt damit machen, Risk on, 20-25% tatsächlich vom jetzigen Niveau auch mal nach oben tragen kann. Also nur in so einer Art Erleichterungsrally und das wäre so mein Case. Also man könnte hier auch ein relativ klares Stop-Niveau dann setzen, also unter den 63 Euro, da müsste man also aller spätestens dann auch wieder rausgehen, wenn das Niveau angelaufen wird. Aber ja, das ist mein Case. Habt ihr euch den Wert mal angeschaut?
Also
ach du Lars.
Ich habe, nachdem du drüber gesprochen hast, sie mir angesehen und war ein bisschen war tatsächlich positiv überrascht.
Positiv schockiert.
Also Turnaround ist eine super Disziplin. Nur was bei Turnaround ja oft stattfindet, ist, dass man sagt, also einer der häufigsten Gründe für Turnaround im Retail-Bereich ist der, entweder weiß ich nicht, ob man das nun Anchoring nennen möchte oder der Drang oder Mean Reversion. Die Aktie stand doch mal bei $100 und dann sieht sie natürlich optisch bei 20 billig aus. Das ist der klassische, sag mir einen einzigen Grund, warum du in den letzten 6 Quartalen gesagt hast, PayPal, ja, das ist der operative Turnaround. Und das, wenn das fehlt, dann ist es eben einfach nur, früher standen sie auch schon mal höher. Und das ist keine so clevere Herangehensweise. Aber wenn man ganz klar fundamental einen Trigger hat und sagt, guck mal, da sind die Ergebnisse jetzt besser, dann kann man Turnaround machen. Und insofern Ich habe, werde wahrscheinlich Scout, weil es nicht so ganz in mein Muster passt, wohl nicht kaufen. Und weil ich natürlich auch immer noch anerkenne, wahrscheinlich, und das hört sich ein bisschen, das hört sich erstmal intuitiv nicht richtig an, oft dann erst auf etwas höherem Niveau, weil ich akzeptieren muss, dass der Markt, ich finde sogar die Reaktion auf die Zahlen ist noch zu schwach. Also die, warum, wenn man sich den Ausblick anschaut für nächstes und übernächstes Jahr, dann ist, kriegst du hier relativ viel Wachstum für einen sehr überzeugenden Preis.
Weil der Markt nicht glaubt, wegen der Zinserhöhung. Weil der Markt dann nämlich sagt, hey, Moment, eigentlich macht die Immobiliengeschäft, wenn wir 2 Zinserhöhungen möglicherweise in diesem Jahr bekommen, dann vielleicht preist ihr das nicht. Vielleicht ist das zu optimistisch, was ihr annehmt. Und das, ich kann das auch verstehen, was du sagst, weil jetzt auf dem Niveau haben wir ja noch nicht so viele Käufer. Es gibt ein paar, die vielleicht diese 63 bei 65, 66, die haben noch nicht so große Gewinne. Aber wenn man ein wenn man jetzt so 75 Euro oder so abwarten würde, dann hätte man so Mini-Bullenspeck dran, so dass man dann halt die Wahrscheinlichkeit, dass die kleiner ist, dass es dich dann komplett so nach unten wieder mitreißt oder dann wirklich alle ganz, ganz schnell so rausgehen. Also so ist meine Denke.
Also du solltest es eigentlich jetzt machen, Timo, weil am Ende entstehen solche Storys, dass man dann eben sagt, ja, ich war da drin, ich habe es euch gesagt. Solange man einen Stop setzt, ist ja alles in Ordnung. Und wenn es dann aufgeht, dann ist der Weg nicht mehr weit, bis man so eine richtige Abschiedstournee machen muss. Einfach als einer der ganz Großen von der Börse und so. So werden Legenden geschaffen. Also
ja?
Go for it.
Ja, okay. Okay. Ja, ich denke,
aber Big Time, aber so richtig. Nicht so ein Leckerkram, so richtig.
Ja, also mit Hebel. Ja, okay, alles klar. Ja. Also ich denke drüber nach, während Sebastian uns mal ganz kurz noch zu Nintendo abholt. Das ist nämlich die Hörerfrage, die wir von Julian bekommen haben.
Julius haben wir die Hörerfrage. Und zwar, er fragt einfach, ist Nintendo ein Kauf? Und wer sich mal die Nintendo-Aktie anschaut, die kennt ja eigentlich nur eine Richtung, also sie ist jetzt im Jahresvergleich, ich muss mal kurz, jetzt bin ich auf das Scout hängen geblieben, so innerhalb des Jahres seit 1. Januar 28% gefallen. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist das ein Wert, der kaufenswert ist, den wir als interessant erachten oder nicht? Ich kann ja mal meinen Take am Anfang machen, dann könnt ihr rein. Nintendo gehört ja so zu den Werten, die auch unter KI gelitten haben. Also wir hatten so im Februar ein Update oder ein Release, wenn man sagt, von Googles DeepMind, und zwar Genie 3. Das ist eine Plattform, wo man also Spieleumgebungen hochrealistisch bauen kann. Und wir haben zu dem Moment, ich bin jetzt nicht der Große, der auf Spieleaktien schaut, aber es ist mir noch in der Vorbereitung eingefallen, weil da hatten wir ja einen richtigen Schock. Also beispielsweise bei Roblox, bei Ubisoft, bei Take-Two, die sind deutlich nach unten gekommen, sind teilweise immer noch auf diesen Levels oder tiefer, und auch eine Nintendo, weil man gesagt hat, naja, wenn jetzt KI viel schneller, viel besser solche Spieleumgebungen entwickeln kann, brauchen wir überhaupt noch Spieleentwickler? Das haben wir auch bei Software und anderen gesehen. Und da würde ich aber sagen, passt Nintendo nicht ganz ins Bild, weil wenn ich jetzt einen Ego-Shooter baue, den kann ich sicherlich immer noch besser bauen. Aber Nintendo hat halt Super Mario, kam jetzt auch als Film wieder raus. Nächstes Jahr kommt Zelda raus, Pokémon. Das sind ja so ikonische Marken und Figuren, die man nicht einfach mit KI nachbaut, sondern die Leute wollen Pokémon oder sie wollen es halt eben nicht. Und da finde ich Nintendo, und deswegen danke Julius, dass ich mich mal wieder mit Nintendo beschäftigt habe, zu Unrecht abgestraft, was das angeht. Aber ich habe jetzt auch noch kein Setup, weil die Aktie, wenn man den Chart anschaut, auch aktuell fällt wie ein Stein. Aber das passt zumindest nicht zusammen, dass man die in diesen Spieleentwicklerzyklus einfach mit reinwirft.
Mhm. Ja, Nintendo.
Also kurzum, ich bin positiv gestimmt, aber ich habe jetzt kein Einstiegsszenario bis jetzt.
Fundamental kann ich es wirklich nicht bewerten. Ich bin da in diesem Gaming-Bereich. Ich spiele halt einfach nicht. Ich habe null Affinität dazu. Ich kenne mich da nicht aus. Ich kann es null beurteilen. Klar ist Nintendo irgendwie eine ikonische Marke und klar haben die auch ikonische Spiele. Aber ich bin halt überhaupt nicht sicher, ob Gen Z irgendwie tatsächlich auch diese Spiele spielt oder ob die jetzt tatsächlich, also wenn man jetzt hier mal nur auf die Multiples so schaut, dann ja, das ist okay, aber das ist jetzt auch nicht, also schreiend günstig, finde ich. Und wenn man doch eigentlich in Japan unterwegs ist, wo es ja brummt und der Markt bombig läuft, warum muss man dann einen der schwächsten Titel irgendwie aktuell kaufen? Vielleicht als Investition, klar, wenn Julius da irgendwelche anderen Einblicke hat bei Nintendo als wir und sagt, okay, also diese Schwäche bei Nintendo, die ist völlig ungerechtfertigt und das ist irgendwie ein Mega-Schnäppchen, dann kann man das natürlich als Investition auch machen und sich dann also auch gegen den allgemeinen Markttrend irgendwie stellen. Aber ich habe diese Infos aktuell nicht. Und es wäre deswegen auch nichts für mich, weder als Investition noch als aktive Portfolio-Beimischung.
Ja, ich würde fast behaupten, die Aktie ist nah dran, ein Schnäppchen zu sein. Achtung, das ist keine Kaufempfehlung. Ich habe Nintendo auch noch nicht gekauft. Warum nicht? Weil Turnaround extrem interessant sein kann, aber nur mit dem richtigen Timing. Stichwort Opportunitätskosten. Also wann eine Aktie dann wieder steigt, das spielt natürlich eine ganz große Rolle. Und ich glaube, dass die Nintendo mittlerweile ziemlich günstig ist. Man müsste, um hier zu sagen, ja, ist okay Bewertung, das sieht auf den ersten Blick so aus. Aber bei Nintendo, ist bei einigen japanischen Aktien so, haben eine für japanische Verhältnisse nicht ungewöhnliche, aber für westliche Verhältnisse ziemlich ungewöhnlich hohe Cash-Position. Und die muss man natürlich eigentlich abziehen, um dann zu sagen, ja, was ist das denn eigentliche Kerngeschäft wert? Und dann wäre Nintendo eine richtig günstige Aktie. Was ich allerdings auch nicht weiß, und das fehlt eigentlich, um hier einen Trigger zu haben für einen Kauf, ist, wie lange die Speicherpreise noch so steigen. Das ist nämlich ein ganz großer Belastungsfaktor für Nintendo. Ich habe gerade nochmal nachgesehen. Also das macht ungefähr ein Drittel der gesamten Hardwarekosten sind diese Speichermodule. Und die sind ja, keine Ahnung, in den letzten Wochen allein um 40-50% teurer geworden. Und die Hersteller dieser Speicher, die haben natürlich auch Abnahmeverträge. Aber für alles, was neu produziert wird, vergeben sie ihren Speicher an diejenigen, die ihn am meisten bezahlen. Und das kann natürlich kein Spielekonsolehersteller sein, sondern das sind diejenigen, die KI und Rechenzentren bauen. Und das ist so ein bisschen das Problem. Wenn in dem Moment, wenn wir mal einen Top sehen oder wenn die Preise für Speicher zurückkommen, dann wird die Nintendo-Aktie sofort meines Erachtens aufwerten um 20-30%. Und darüber hinaus dann noch die Zyklik bei diesen Spieleentwicklern. Also kurzum, ist sehr interessante Turnaround-Aktie, aber Timing ist hier nicht ganz einfach.
Dann haben wir hoffentlich ein paar Infos rangepackt. Keiner hat sie im Depot und keiner hat sie gerade vor zu kaufen.
Okay, und wie ist das bei den Hedgefonds? Nee, die gucken ja alle nach Brasilien, nicht wahr, Sebastian?
Zumindest die aktuellen Flow-Daten. Also ich lasse es ja hier immer ein bisschen durchklingen. Ich gucke ja gerne auf die Kapitalflüsse. Und es gibt von den Multi-Strategy-Hedgefonds Flow-Analyse. Das heißt, wo geht Geld rein? Und die haben sich sehr, sehr stark in Brasilien positioniert. Ich hatte das auch aufgegriffen vor einer guten Woche. Auch mit der Community von Binance Plus sind wir eingestiegen in den ETF. Aktuell, kann ich auch ganz ehrlich sagen, sind wir so etwa 4% hinten. Brasilien hat jetzt etwas gelitten. Aber die Story, die kann ich gut verstehen, denn wir spielen zum einen natürlich in diesem ETF oder über diesen ETF Energie, also Ölpreise, da sind wir dabei, bei steigenden Rohstoffpreisen. Ich bin ja absolut davon überzeugt, wir sind im Rohstoff-Superzyklus und wir werden hier noch viel, viel mehr Verteuerungen sehen, gerade durch die Nachfrage aus KI, aber auch Infrastruktur und vielen anderen Sachen. Aber der größte Wert oder der größte Sektor in diesem ETF ist der Bankensektor. Und wenn man sich mal jetzt beschäftigt mit dem brasilianischen Leitindex, was sage ich schon, Leitindex, den Leitzins natürlich. Die waren lange bei 15%, wurden jetzt auf 14,75% gesenkt. Wir sind also wahrscheinlich am Beginn eines Zinssenkungszykluses in Brasilien. Das belebt natürlich die Wirtschaft, das belebt natürlich die Kreditvergabe und bei 15% Leitzins parken natürlich viele Leute ihr Geld in Staatsanleihen. Wenn der Leitzins fällt, dann geht natürlich mehr Geld in den Aktienmarkt. Und das ist so aktuell die These, die mich nach Brasilien mit einem Teil meines taktischen Depots zieht, gibt aber auch Risiken. Das heißt, die Inflation ist ein Risiko, Rohstoffpreise können Risiko sein und wir werden im Oktober Wahlen haben. Das heißt, wir können hier auch ein politisches Risiko reinbekommen. Das ist aber immer so, wenn man in Schwellenländern investiert, das muss man dann akzeptieren. Aber ich sehe die Chancen gerade durch diesen Zinssenkungszyklus überwiegend, dass da wirklich viel Geld angezogen wird in den Aktienmarkt. Und das ist in meinen Augen auch etwas, was die Hedgefonds sicherlich sehen, um sich dort zu positionieren. Meinungen?
Also für mich wäre es, ich würde gern den nächsten, ich finde der Markt läuft unheimlich schön. Ich würde den nächsten Swing zur Oberseite, werde ich selber versuchen zu handeln, weil die Story dahinter absolut intakt ist. Also sprich in diesem Trend die Korrektur zu kaufen, by the dip, ist für mich spannend, Wahrscheinlich würde ich dann aber auch sehr aktiv wieder Gewinne mitnehmen. Kurzum, mir gefällt fast alles. Das Einzige, was man dazufügen muss, das ist vielleicht aber eher wichtig für diejenigen, die sagen, na, ich halte das mal ein paar Jahre, ist, da dürfte sich wohl jeder Institutionelle, jeder Hedgefondsmanager mittlerweile mit jemandem drüber unterhalten haben. Also sprich, man sagt, das ist so ein bisschen crowded. Also alle wissen, dass die Brasilien-Story ist jetzt kein Geheimtipp mehr. Das macht es aber nicht unbedingt schlechter. Ja. Das ist nun mal für gewöhnlich eine ganz gut informierte Meute, die da drin ist. Also, dass sich das dann schnell rumspricht. Ich finde, es sieht gut aus. Und wenn man dann auch noch die Bestätigung der Preise möchte, also charttechnisch, dann ist das einfach attraktiv, das Setup.
Ja, okay. Ich habe die Nu. Ich finde, die sieht nicht so brutal gut aus. Die ist aber auch nicht im brasilianischen, also die ist dort nicht gelistet. Aber die verdienen natürlich das Gros ihrer Gelder in Brasilien. Haben jetzt angekündigt, dass sie nochmal 9 Milliarden investieren möchten, 2026, 2027 in neue KI-gestützte Kreditscoring-Modelle. Und ja, aktuell bin nach wie vor vorne mit dieser mittelfristigen Position. Aber ja, klar. Also richtig stark sieht sie jetzt nicht aus, finde ich.
Was sagt ein Nu-Aktionär bei Bekanntgabe der Quartalszahlen? Nanu?
Nanu. Der ist nicht schlecht. Du hättest wirklich, also so, du mutierst hier zum Teilzeit-Stand-Up-Comedian irgendwie. Das ist
dagegen. Cool.
So mehrere
Talente. Jetzt hat Mario Barth ja schon das Olympiastadion gemacht. Und dann habe ich keinen Bock, das jetzt ist besudelt.
Na gut, wir bauen, ich meine, unsere Community ist finanzkräftig, wir bauen einfach neue Stadion zusammen. Das genau. Lars-Erichsen-Stadion in Glücksburg.
Aber dann brauchen wir noch mehr Flachwitze, Lars. Also richtig.
Ja. Ich werde, ich habe das gesamte gesammelte Werk von Fips Asmussen, habe ich mir versuche ich mir reinzuziehen. Ich glaube, das wird nochmal ganz klar. Aber bitte nichts nach mir benennen. Da sehe ich es wie mit dieser, wie heißen die immer, wir sind Helden da. Also wenn dir eine Starte aufgestellt wird, dann ist vorbei.
Sie haben uns ein Denkmal gebaut.
Genau, nee, das auf keinen Fall. Nee, nichts nach mir benennen. Das sollen gerne Mittelständler weiterhin für sich machen, dass sie so ihre Stadien, ihren kleinen Orten nach sich
benennen. Die Erichsen Arena klingt aber irgendwie schon ganz cool eigentlich. Die Erichsen Arena.
Was für skandinavische Namen.
Besser als das Bautzus-Stadion. Das klingt nicht. Das ist nix.
Das klingt ein bisschen nach einem Stadion, was eher aber im Osten gebaut wird. Ne? Bautzus?
Ist in Rostock irgendwo. Wahrscheinlich. Aber damit schließen wir jetzt diese heutige Ausgabe. Ja, nicht ganz die 70 Minuten geschafft. Wir werden jetzt ein bisschen gerügt sowohl in Berlin als auch in Stuttgart, dass die Ausgaben jetzt so ein bisschen ausgeufert sind. Ist natürlich mein Fehler. Ich werde mir nach Ende dieser Ausgabe dann wie immer nochmal eine scheuern. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Also, macht's gut, Leute. Bis dann.
Danke euch. Bis dann.
Ciao.